Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Wilhelm Schneider und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ein herzliches Willkommen. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Sendung der Reihe Durch die Bibel. Zuletzt haben wir uns mit Psalm 10 beschäftigt. Ein Psalm, der beklagt, wie selbstsicher die Gottlosen auftreten. Diesmal stehen die Psalmen 11 und 12 im Mittelpunkt, und auch in ihnen geht es um schwere Zeiten, die gläubige Menschen erleben. Wie in den meisten Psalmen spricht der Beter über seine schwierige Lage und bittet Gott um Hilfe. In Psalm 11 finden sich keine Angaben darüber, wann bzw. aus welchem konkreten Anlass er geschrieben worden ist. Nur so viel lässt sich sagen. König David hat ihn anscheinend in einer Zeit niedergeschrieben, in der er verfolgt und geprüft wurde. Ich möchte ein ausführliches Zitat von John James Stuart Perrone, einem Theologen des 19. Jahrhunderts, anführen, denn ich halte es für eine bemerkenswerte Aussage. Noch dazu von jemandem, der vieles hinterfragt hat, was in der Bibel steht. Perrone schrieb zu Psalm 11: Der Sänger ist in Lebensgefahr, und furchtsame und verzagte Berater würden ihn gerne überzeugen, sein Heil in der Flucht zu suchen. Doch in unerschütterlichem Vertrauen auf Gott verwirft er ihren Rat und glaubt, dass Jahwe, der gerechte König, seine treuen Diener nicht verlässt, selbst wenn er sie prüft. Nicht die Gerechten, sondern die Gottlosen müssen sich fürchten. Dieser Psalm ist so kurz und so allgemein gehalten, dass man nicht leicht sagen kann, auf welche Situation im Leben König Davids er sich bezieht. Es scheint aber entweder die Verfolgung durch Saul, den ersten König Israels, oder die Rebellion seines Sohnes Absalom zu sein. Der Theologe Friedrich Delitzsch entscheidet sich für Letzteres. Er glaubt, dass der Rat, auf die Berge zu fliehen, Vers 1, von Freunden kommt. Sie wollen König David überzeugen, dass er wie vorher in die Bergfesten bei En-Gedi flieht, als er von dem damaligen König Saul gejagt worden ist. Diese Sicht wird dadurch etwas unterstützt, dass der Ausdruck in Vers 3, sie reißen die Grundfesten um, auf eine Zeit verweist, als die rechtmäßige Ordnung zerrüttet war. Soweit dieses Zitat aus einem Kommentar zu den Psalmen von Stuart Perrone. Auch ich bin der Meinung, Psalm 11 handelt von der Zeit, als König David vor seinem Sohn Absalom floh. Wie es auch sei, gleich der Anfangssatz kommt wieder einmal mitten aus dem Herzen dieses großen Königs. Er lautet: Ich traue auf den Herrn. Wie sagt ihr denn zu mir, flieh wie ein Vogel auf die Berge? So etwas werden Ihnen heute auch viele Psychologen raten. Sie werden Ihnen sagen, Sie müssen Ihre Probleme loswerden, gehen Sie irgendwo hin, Sie brauchen einen Ort der Ruhe. Fliehen Sie aus Ihrer jetzigen Situation, wie ein Vogel auf die Berge flieht. Mein Freund, es hilft nichts, wenn Sie vor allem fliehen. Vor Jahren in meiner Zeit im Süden beklagte sich die Dame des Hauses gegenüber ihrer fantastischen Haushälterin, dass sie am liebsten vor allem davonlaufen würde. Die Haushälterin fragte: Wovor versuchen Sie zu fliehen? Vor diesem wunderschönen Zuhause? Vor Ihren reizenden Kindern? Ihrem wunderbaren Ehemann? Egal, wo Sie auch hingehen, Sie werden auf jeden Fall sich selbst ertragen müssen. Sie können nie vor sich selbst davonlaufen. Wie sehr das stimmt. Die Menschen sagten zu König David, fliehe wie ein Vogel in die Berge. Doch das löste nicht seine Probleme. Es ist in unserer technisierten Gesellschaft und Lebensweise äußerst ermüdend, 7 Stunden auf einer Autobahn in einem Auto zu sitzen. Mit einem Flugzeug zu fliegen ist ein wunderschönes Erlebnis. Doch wenn Sie bereits kreuz und quer durch das Land und um die halbe Welt geflogen sind, wird auch das Fliegen langweilig. Sie sind hoch oben in der Luft, wo man nicht viel sehen oder tun kann. Ich glaube wirklich, dass es für einen Menschen gut ist, von dem hektischen Leben, dem Lärm der Stadt und dem Verkehr fortzukommen, um einen ruhigen Ort zum Erholen zu finden. Doch wenn Sie versuchen, vor Ihren Problemen oder vor einer Situation zu fliehen, der Sie sich stellen sollten, dann ist das kein guter Rat. Sie sollten nicht aus Angst davonlaufen. Viele, die König David rieten, fortzulaufen und aus dem Land fortzugehen, fürchteten um sein Leben, denn sein Sohn Absalom wollte ihn töten. Ich lese Vers 2. Denn siehe, die Gottlosen spannen den Bogen und legen ihre Pfeile auf die Sehnen, damit heimlich zu schießen auf die Frommen. Die Anhänger Absaloms wollten König David nach Möglichkeit töten. Auf beiden Seiten gab es viel Bitterkeit. Als Absalom gegen seinen Vater Krieg führte, verließ König David nicht das Land. Er zog sich zur Aufklärung zurück. Dann trat er mit seiner Armee gegen seinen Sohn an. König David gab seinen drei Befehlshabern genaue Anweisungen. Denkt an meinen Jungen Absalom und tut ihm nichts. Ich möchte, dass er sicher ist. Absalom beging einen schweren Fehler, dass er gegen seinen Vater und die altgedienten Soldaten kämpfte, die bei ihm waren. Denn König David war ein erfahrener Kämpfer und beherrschte alle Tricks der Kriegskunst. Er wusste, wie man in den Wäldern und wie im Gebirge kämpft. Absalom und seine Männer waren nicht so erfahren und sie verloren. Nicht nur auf Absaloms Seite gab es Bitterkeit, sondern auch auf König Davids, wenn auch nicht in seinem eigenen Herzen, sondern in dem Joabs, eines Befehlshabers von König David. Als er die Möglichkeit dazu hatte, stach er einen Speer durch Davids Jungen und tötete ihn. Ja, auf beiden Seiten gab es Bitterkeit. Der Tod seines Sohnes brach König David das Herz. Ich glaube nicht, dass er sich davon je richtig erholt hat. Vorher, als Absalom versucht hatte, die Macht zu übernehmen, floh König David aus Jerusalem. Recht und Ordnung waren verschwunden. Es gab dort keine Anbetung des lebendigen und wahren Gottes mehr. Möglicherweise nimmt der dritte Vers in Psalm 11 darauf Bezug. Dort heißt es, ja, sie, die Gottlosen, reißen die Grundfesten um. Was kann da der Gerechte ausrichten? Das ist immer noch eine gute Frage. Heute wird oft die Autorität des Wortes Gottes hinterfragt. Das Problem ist, was kann ein gerechter Mensch in einer solchen Situation ausrichten? Ich werde Ihnen sagen, was Gott ausrichten kann. Hören Sie auf den Psalmisten, Vers 4. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, des Herrn Thron ist im Himmel. Seine Augen sehen herab, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Gott beobachtet uns heute, er prüft uns, und er ist der Einzige, an den wir uns wenden können. Wenn die Grundfesten unter uns umgerissen werden, kann sich ein gerechter Mensch an Gott klammern. Abraham zum Beispiel, der Ahnherr Israels, gelangte an einen solchen Punkt. Als im ersten Buch Mose gesagt wird, dass Abraham Gott glaubte, dann ist damit gemeint, dass Abraham seine Arme um Gott legte und einfach an Gott festhielt. Er glaubte Gott. Und auch wir leben in einer Zeit, in der wir Gott glauben und uns an ihm festhalten können. Vielleicht fühlen sich viele von uns nicht in der Stimmung, fröhlich das Halleluja zu singen. Für sie ist es an der Zeit, es wenigstens zu sprechen. Denn wie wunderbar ist unser Gott! In Psalm 11 erreichen wir nun Vers 5. Weiter heißt es dort, der Herr prüft den Gerechten und den Gottlosen. Wer Unrecht liebt, den hasst seine Seele. Der Herr prüft den Gerechten. Gott kennt die Seinen und er wird seine Kinder prüfen. Er prüft mich und vielleicht prüft er auch sie. Und das heißt nicht, dass er uns hasst. Er prüft uns zu unserem Besten und zu seiner Ehre. Wer Unrecht liebt, den hasst seine Seele. Wenn Sie glauben, dass Gott einfach nur lieb ist, dann sollten Sie diesen und ein paar andere Psalmen besser noch einmal lesen. Gott hasst den Gottlosen, der an seiner Gottlosigkeit festhält. Ich glaube nicht, dass Gott den Teufel liebt. Ich glaube, dass Gott ihn hasst. Aber es stimmt, Gott liebt die Menschen so sehr, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit er für sie stirbt. Doch wenn sie das ablehnen und in diesem Leben nichts mit Gott zu tun haben wollen, werden sie nicht Gottes Liebe erleben. Sie können nicht erwarten, von Gott gerettet zu werden, wenn sie sich ihm nicht zuwenden. Gott nimmt jeden an, der seine Vergebung will. Doch wenn sie seine Vergebung ablehnen, werden sie Gott als ihren Richter treffen. Er wird nicht einfach lieb über alles hinwegsehen, was sie getan haben. Verstehen Sie mich nicht falsch. Gott möchte sie retten, und er wird sie retten, wenn sie sich zu ihm wenden und ihr Unrecht aufgeben. Gott ist jedoch kein lieber alter Großvater, dem es egal ist, was seine kleinen Kinderlein tun. Gott wird die Menschen bestrafen, die ihn ablehnen. Wir mögen das für schrecklich halten, doch im nächsten Vers von Psalm 11 heißt es ausdrücklich: Er wird regnen lassen über die Gottlosen Feuer und Schwefel und Glutwind ihnen zum Lohn geben. Der Kelch der Ungerechtigkeit wird in unserer Zeit voll. Und Gott lässt zu, dass er voll wird. Er tut nichts, um das zu verhindern. Den Gottlosen geht es gut. Gott lässt über Ungerechte wie auch über Gerechte regnen. Aber über die Gottlosen wird er auch Feuer und Schwefel regnen lassen. Jetzt allerdings ist noch ihre Zeit. Aber es ist nicht so, dass Gott gutheißt, was sie tun. Vers 7. Denn der Herr ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb. Die Frommen werden schauen sein Angesicht. Der Herr liebt Gerechtigkeit. Wenn in schweren Zeiten die Grundfesten umgerissen werden, müssen wir von der Erde zum Himmel blicken. Der Gerechte wird sein Angesicht schauen. Was ist das für ein wunderbares Bild? Wir erreichen nun den nächsten Psalm, also Psalm 12. In den ersten Versen finden wir dort eine Beschreibung, wie sehr sich viele Menschen in jener Zeit von Gott entfernt haben. Sie sehen, in Israel muss es genauso Abtrünnigkeit gegeben haben wie später in der christlichen Gemeinde. Der Psalmist klagt Gott: Hilf, Herr, die Heiligen haben abgenommen und gläubig sind wenige unter den Menschenkindern. Man kann heute leicht einen Komplex wie der Prophet Elia entwickeln und sagen: Ich bin allein übrig geblieben. Ich bin der Einzige, der heute für Gott einsteht. Viele Menschen entwickeln diesen Komplex. Das ist falsch, doch es kann passieren, wenn man überall Gottlosigkeit sieht und nicht mehr diejenigen, die, wie man selbst, Gott vertrauen. Vielen geht es vielleicht wie dem Psalmisten. Sie sehen die Welt und klagen, Vers 3, einer redet mit dem anderen Lug und Trug. Sie heucheln und reden aus zwiespältigem Herzen. Doch gerade wenn überall gelogen wird, müssen Christen die Wahrheit sagen. Das heißt, wir sollen nicht einem Menschen das eine ins Gesicht und etwas anderes sagen, wenn er sich abgewendet hat. Das ist zwiespältig. Das heißt, zwei Gesichter zu haben. König David bittet Gott, ich lese weiter ab Vers 4, der Herr wolle ausrotten alle Heuchelei und die Zunge, die hoffärtig redet, die da sagen: Durch unsere Zunge sind wir mächtig, uns gebührt zu reden. Wer ist unser Herr? Der Beter stellt sich in diesem Psalm gegen den Stolzen, der selbstbewusst für sich reklamiert: Ich sage, was mir gefällt. Auch die Abtrünnigkeit in den christlichen Gemeinden zeigt sich oft durch solchen Stolz. Im Neuen Testament, im Judasbrief, Vers 16, lesen wir, wie der kommende Abfall vorausgesagt wird. Diese murren und hadern mit ihrem Geschick, sie leben nach ihren Begierden, und ihr Mund redet stolze Worte, und um ihres Nutzens willen schmeicheln sie den Leuten. Mit anderen Worten, Abtrünnige lügen gerne, weil sie sich selbst an die erste Stelle setzen. Ihnen geht es nur um sich selbst, deshalb biegen sie die Wahrheit so zurecht, dass sie ihnen nützt. Wie aber wird Gott darauf reagieren, wenn die Ungerechtigkeit überhand nimmt? Dazu aus Psalm 12, der 6. Vers. Weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen seufzen, will ich jetzt aufstehen, spricht der Herr. Ich will Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt. Oder in Anlehnung an den hebräischen Originaltext: Der Herr sagt, ich will den in Sicherheit bringen, gegen den man anschnaubt. Heute schnaubt und pustet der Feind wie der Wolf in der Geschichte von den drei Schweinchen von dem englischen Schriftsteller Joseph Jacobs. Zwei Schweinchen verloren ihr Haus, weil der große böse Wolf es einfach niederblies. Doch das letzte Schweinchen hatte ein Haus, das unter dem Schnauben und Pusten stehen blieb. Die Geschichte von den drei Schweinchen veranschaulicht das, was König David hier zum Ausdruck bringt. Gott sagt, ich werde den retten, gegen den man anschnaubt. Ich werde diesen Menschen in den Felsenklüften verbergen. Ich werde ihn an einen sicheren Ort bringen. Und nun beginnt König David etwas über Gottes Wort zu sagen. Vers 7. Die Worte des Herrn sind lauter wie Silber, im Tiegel geschmolzen, geläutert 7-mal. Der Gottlose brüstet sich und benutzt Schmeicheleien. Man darf nicht glauben, was er sagt. Die Worte des Herrn aber sind lauter, rein, ehrlich, ohne das Kleinste, was falsch oder schlecht wäre. Das ist ein Grund, weshalb wir mehr Zeit mit dem Wort Gottes verbringen sollten. Das Wort Gottes ist die Festung, in die Gott uns setzen möchte. Weiter bittet König David Gott, die Gläubigen zu beschützen. Du, Herr, wollest sie bewahren und uns behüten vor diesem Geschlecht ewiglich. Denn Gottlose gehen allenthalben einher, weil Gemeinheit herrscht unter den Menschenkindern. Ich meine, in einer solchen Zeit leben auch wir. Hören Sie auf den Propheten Jesaja, der gesagt hat, hört des Herrn Wort, die ihr erzittert vor seinem Wort. Es sprechen eure Brüder, die euch hassen und verstoßen, um meines Namens willen. Lasst doch den Herrn sich verherrlichen, dass wir eure Freude mit ansehen. Das sagen sie voller Spott. Doch sie sollen zu Schanden werden. Hier wird uns ein wunderbares Bild gegeben. Es steht meiner Meinung nach für den Gottesdienst im Tempel in Jerusalem am Ende der Zeit. Es erinnert mich an das, was Jesus einmal gesagt hat, als seine Feinde kamen, um ihn festzunehmen. Dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Wir erleben Zeiten, in denen der Feind die Oberhand hat. Doch Gott wird den Seinen nichts zustoßen lassen, sofern es nicht einen lohnenden Zweck in ihrem Herzen und in ihrem Leben erfüllt. Sprich, wenn sie dadurch nicht näher zu ihm gebracht werden und seine Macht und seine Größe erkennen. Nun sind wir fast am Ende dieser Sendung angelangt. Ich hoffe, es hat Ihnen Freude gemacht, gemeinsam mit mir die beiden Psalmen 11 und 12 durchzugehen. Nächstes Mal werden wir uns dann mit den Psalmen 13 bis 15 beschäftigen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit und hoffe, Sie auch zur nächsten Folge der Sendereihe durch die Bibel begrüßen zu dürfen.